3. Aber die Welt hörte ihm immer weniger zu. Der Mann, der täglich so viele Menschen traf, er war auch einsam. Eine Erinnerung von Annette Schavan. Papst Franziskus tanzte in jungen Jahren Tango, liebte Musik, las Hölderlin und besuchte noch Mitte Februar dieses Jahres Italiens berühmte Filmstudios Cinecittà. Zu seinen Lieblingsfilmen gehörten Roberto Rossellinis Drama Rom, offene Stadt und Federico Fellinis La Strada, das Lied der Straße. Über Musik sprachen wir bei persönlichen Begegnungen in der Casa Santa Marta. Er schenkte mir Tango-CDs von Piazzolla und fügte hinzu, aus meiner Heimat. Ein wenig Argentinien musste sein, auch im Vatikan, wo sonst vor allem gregorianische Choräle zu hören sind. In diesen Tagen höre ich seine Musik. Sie ist für mich eine kostbare Erinnerung an einen Papst, an dem sich die Geister scheiden. Das wusste er und nahm es in Kauf. Am Ende quälte ihn vermutlich nicht nur seine Gesundheit. Es quälte ihn auch eine Welt, die ihm immer weniger zuhörte und in der die Zeichen immer häufiger auf Konfrontation stehen. Wer immer der neue Papst sein wird, er sollte überzeugt sein davon, dass dies das kostbare Erbe von Papst Franziskus ist, Versöhner zu sein. Aber die Kraft zur Versöhnung hat sich tief in Gewalt, Krieg und Terror verstrickt. Sie verliert den Sinn dafür, dass alle großen Zukunftsfragen nur gemeinsam beantwortet werden können. Versöhner sind nicht in die politischen Kategorien von links und rechts zu bringen. Papst Franziskus war ein Fürsprecher der Armen, kein Linker. Ein neuer Papst wird im politischen Sinne kein Rechter sein. Wir kennen ihn noch nicht und er wird wohl auch in keiner der nun veröffentlichten Listen stehen. Hätte Papst Franziskus ein Tagebuch geführt, in dem zu lesen ist, worum es in all den vielen Gesprächen mit Regierenden und Staatenlenkern ging, die in den 12 Jahren bei ihm waren, so könnten wir eine Ahnung von der Eindringlichkeit seiner Worte und Botschaften bekommen und auch davon, was seine Gesprächspartner daraus machten. Die Atmosphäre bei Privataudienzen gibt es nirgends sonst. Die Diskretion, wirklich reden unter 4 Augen plus Dolmetscher und nichts wird publik, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ein Ministerpräsident, den ich zum Papst begleitete, sagte mir danach: Heute habe ich einen Menschen getroffen, der noch einsamer ist als ich. Der Mann, der täglich so vielen Menschen begegnete, er war auch einsam. Am Ende seines Papstamtes spürte er einen immer stärkeren Druck. Er ahnte, dass die Auseinandersetzungen in der Weltkirche heftiger würden. Bei den Weltsynoden, die er bis 2028 verlängerte, mutete er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 5 Kontinenten zu, die Vielfalt der katholischen Welt wahrzunehmen. Bei manchen Themen sind die kulturellen Unterschiede so gravierend, dass Rom kaum für alle sprechen kann. Die vielen Titel, die mit dem Papstamt verbunden sind, hat Franziskus abgelegt. Er verstand sich als Bischof von Rom. Überhaupt ist die Veränderung der Kultur im Vatikan in diesen 12 Jahren mit Händen zu greifen. Als ich 2014 mit Hut und ohne Orden zur Übergabe des Beglaubigungsschreibens zu ihm kam, gefiel ihm das offenkundig. Das Protokoll sah damals noch Schleier und volle Ordenspracht vor. Im Laufe der Jahre kamen die Botschafterinnen immer häufiger ohne Kopfbedeckung zu ihm. Ihm lag am Herzen, Äußerlichkeiten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das entsprach seinem Lebensstil. Kniefall und Ringküssen waren ihm eher peinlich. Er wollte, dass Menschen aufrecht vor ihm stehen. Der Kulturwandel im Vatikan passierte nicht einfach, er wollte ihn ausdrücklich. Das sollte ein Beispiel sein für einen generellen Kulturwandel der Kirche und der Christen. So ist auch seine Kritik am Klerikalismus zu verstehen. In Rom und anderswo legten Bischöfe ihre goldenen Kreuze ab und trugen schlichtere Versionen. Auch das gefiel nicht allen. Manchen tat es gut. Papst Franziskus fand 2017 im Jahr des Reformationsjubiläums nahezu verständnisvolle Worte für Martin Luther. Er empfing alle Bischöfinnen und Bischöfe der evangelischen Landeskirchen in Deutschland und nannte den damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strohm einen Mann mit Feuer im Herzen. Er besuchte die evangelisch-lutherische Gemeinde in Rom und erwies sich auch da als Brückenbauer, der dem gemeinsamen Zeugnis der Christen Vorrang vor ökumenischen Detailfragen gab. Manchmal habe ich darauf hingewiesen, ich sei die Botschafterin aus dem Land der Reformation. Damit, das habe ich dann gelernt, ist eine Ambivalenz in den Beziehungen zu Rom verbunden, die neben Konflikten durchaus Potenzial für neue Wege birgt.